Deutschlandfunk.
Bevor wir mit dieser Folge beginnen, ein Hinweis. Es wird um sexuelle Gewalt und auch um andere Ausprägungen von Gewalt an Kindern gehen. Die Berichte können emotional auffühlend und belastend wirken. Bitte überlege daher, ob du diese Folge hören möchtest. In meiner Recherche zu Medikamententests an Heimkindern höre ich viele erschreckende Geschichten. Manche habt ihr auch schon gehört, zum Beispiel die von Günter Wulff.
Besinnungsstübchen ist ein isolierter Raum. Da kommt kein anderer rein. Dort wurde man festgebunden in die Zwangsjacke.
Doch einen Aspekt habe ich bisher noch nicht genannt. Wenn Günther im Kinderheim Vorwerk immer mal wieder in dieses sogenannte Besinnungsstübchen musste, ein isolierter Raum, eine Art Einzelhaft, in die Kinder zur Bestrafung kamen, dann blieb der Schlüssel immer außen stecken. Jeder konnte rein, aber wer drin war, war gefangen. Und das, sagt Günther, wurde ausgenutzt.
Diese älteren Jungs, die kamen dann zu mir herein und haben sich an mir gerieben.
Ihr erinnert euch vielleicht. Günther ist kleiner als die anderen und oft sogar am Bett festgebunden. So erzählt er es mir. Er ist also denen, die sich Zutritt verschaffen, völlig ausgeliefert.
Und dann sind sie wieder weggegangen, haben die Tür wieder dicht gemacht, als wäre nichts passiert. Und das hätte dem Pflegepersonal auffallen müssen, denn die Rückstände waren ja da. Und ich habe jedes Mal da gelegen und habe geweint, weil die mich nur benutzt haben.
Für Günther sind es nicht die einzigen sexuellen Übergriffe, die er im Kinderheim erlebt. Er wird nicht nur von den älteren Jungs missbraucht. Auf dem Gelände soll es eine Villa gegeben haben, in der auch Erwachsene untergebracht waren.
Ob das auch Patienten waren, ich weiß das nicht. Ich habe da keine Ahnung. Also wurden wir rüber in die Villa geschickt und das Pflegepersonal hatte erstmal Ruhe. Aber da waren auch Leute, die sich an uns rangemacht haben, die haben uns die Hand genommen, so wie von mir, und dann musste ich die da immer reiben, bis es nass wurde. Das fand ich widerlich, nur wir konnten nicht drüber reden. Das war das Manko.
Als Günther dann mit 8 Jahren als bildungsunfähig abgestempelt wird und in die Kinder- und Jugendpsychiatrie Schleswig-Hesterberg kommt, wird alles noch schlimmer, sagt er. Denn auch auf Günthers Station sind nicht nur Kinder untergebracht.
Das ist ein Mehrbettzimmer. Das sind so 10 Betten und da waren auch ein paar Jugendliche dabei. Also der Altersunterschied, da hat man gar keinen Unterschied gemacht. Und diese größeren Jungs, die sind dann über uns hergefallen. Ich war neu dort und da wurde ich gleich von denen eingenordnet. Du machst das, was wir von dir wollen, sonst lebst du nicht mehr lange. Das waren ganz gefährliche Patienten. Die hätten da altersmäßig schon gar nicht mehr da drinne sein dürfen. Denn die waren äußerst brutal und gewalttätig. Die haben uns geschändet bis zum Gehtnichtmehr.
Was Günther mir erzählt, geschieht in einem ganz bestimmten Umfeld. Unter Bedingungen, die geprägt sind von strenger Kontrolle und rigiden Moralvorstellungen. Sexualität wird in den Heimen und Institutionen der Nachkriegszeit streng überwacht und unterdrückt. Doch diese Kontrolle führt nicht unbedingt dazu, dass es keine Übergriffe gibt. Im Gegenteil. Manchmal scheinen sie das Problem sogar noch schlimmer zu machen. Das ist Versuchslabor Kinderheim. Eine Doku-Serie vom Deutschlandfunk. Mein Name ist Ilona Toller. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg geschieht in Kinderheimen und psychiatrischen Einrichtungen der Bundesrepublik Unvorstellbares. Schutzbedürftige Kinder werden zu Versuchspersonen. Pharmaunternehmen testen Medikamente an ihnen, ohne Zustimmung, ohne medizinische Notwendigkeit und oft mit verheerenden Folgen. Diese Doku-Serie erzählt die Geschichte eines der größten Medizinskandale der deutschen Nachkriegszeit. Und eines Geflechts aus Pharmakonzernen, Ärzten, Kirche und Staat. In den Heimen und Institutionen der Nachkriegszeit wird Sexualität streng überwacht. Man versucht sie bei Kindern und Jugendlichen mit allen Mitteln zu unterdrücken, zum Teil auch mit fragwürdigen Medikamenten. Vordergründig geht es darum, Übergriffe zwischen den BewohnerInnen zu verhindern. Doch die strengen Kontrollen bewirken oft das Gegenteil. Die Hierarchie in den abgeschiedenen Einrichtungen und die sedierenden Medikamente machen es Tätern besonders leicht. Und um all das geht es in dieser Folge. Das ist Folge 5. Geschändet. Wenn ihr die Folgen 1 bis 4 noch nicht gehört habt, dann fangt am besten damit an. Bevor wir mit dieser Folge loslegen, noch kurz eine Anmerkung zum Kinderheim Vorwerk und der Kinder- und Jugendpsychiatrie Schleswig-Hesterberg, um die es am Anfang dieser Folge ging. Wir haben die beiden Einrichtungen bzw. deren heutige Träger kontaktiert. Beide haben uns geschrieben, dass sie von dieser Art von Übergriffen wissen. Die Gründe für diese Vorfälle sehen beide Einrichtungen in fehlender Kontrolle, fehlender Aufklärung, Überbelegung, dem Fehlen von Privatsphäre und schlechter Personalausstattung. Außerdem schreibt das Kinderheim Vorwerk, dass solche Zustände heute ausgeschlossen seien, durch mehr Fachpersonal, klare Schutzkonzepte und bessere Aufsichts- und Beschwerdestrukturen. Das Helios Klinikum Schleswig, wie die Kinder- und Jugendpsychiatrie Schleswig-Hesterberg heute heißt, schreibt außerdem, dass solche Vorfälle aktiv aufgearbeitet werden. Heute seien solche Verhaltensweisen durch klare Gesetze, Kontrollen und eine Nulltoleranzpolitik ausgeschlossen. Nun aber zurück zur heutigen Folge. Für mich war diese Folge die schwierigste in dieser ganzen Serie. Denn es geht um sexuelle Gewalt an Kindern. Die Erzählungen sind extrem bedrückend. Auch die Pharmazeutin Silvia Wagner hört bei ihren Recherchen für die Dissertation immer wieder solche Geschichten. Für viele ehemalige Heimkinder gehörte sexualisierte Gewalt offenbar zum Alltag. Und das bestätigen nicht nur ihre Erzählungen. Silvia findet in Unterlagen Hinweise dazu und für den Einsatz von Medikamenten, auch in diesem Zusammenhang.
Das haben wir auf jeden Fall in einigen Akten wirklich so finden können, weil das wirklich sexuelle Übergriffe auch unter den Kindern oder Jugendlichen gab und dass man das tatsächlich auch mit Medikamenten unterdrücken wollte.
Medikamente scheinen hier eine ganz bestimmte Rolle gespielt zu haben. Sie wurden nicht nur eingesetzt, damit alles reibungslos ablief, sondern auch, um die Sexualität der Heranwachsenden zu kontrollieren. Die Idee, Sexualität bändigen, kontrollieren zu können, die ist nicht neu. Schon in den 1930ern, bevor es solche Medikamente gab und bis in die Nachkriegszeit, versuchten Ärzte, die Ursachen für unerwünschtes Verhalten im Gehirn selbst zu beseitigen. Mit Operationen. 23. Februar 1972. Dr. Fritz Stöckmann, damals leitender Arzt der Rothenburger Anstalten, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen, schreibt einige dringliche Zeilen an Professor Specht, den Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Nervenklinik der Universität Göttingen. Der Anstaltsarzt Dr. Stöckmann fragt den Professor nach Rat. Manfred, ein 13-jähriger Junge, sei trotz Medikation für seine Gruppe und die Station nicht mehr tragbar. Er zerstöre Dinge, sei unruhig und unausgeglichen. Außerdem, so steht es in seiner Heimakte, gäbe es seit kurzem ein weiteres Problem.
In letzter Zeit versucht er sexuelle Spielereien mit anderen Kindern anzufangen, stößt dabei meist jedoch auf Ablehnung.
Unter anderem deshalb schreibt Dr. Stöckmann jetzt diesen Brief. Er bittet den Professor um Beratung zu einer sogenannten stereotaktischen Amygdalotomie, einer Operation am Gehirn.
Bevor wir uns zu einer solchen Maßnahme entschließen bzw. die notwendigen Schritte einleiten, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie einmal zu dieser Frage Stellung nehmen würden, eventuell auch den Jungen für einige Tage zur Beobachtung aufnehmen könnten.
Professor Specht untersucht den Jungen. Für die OP gibt es grünes Licht. Der unruhige Junge scheint ein passender Kandidat zu sein. Das Einzige, das jetzt noch fehlt, ist die Einwilligung des Jugendamts Göttingen, dem offiziellen Vormund von Manfred. In einem Brief wird um Zustimmung zum Eingriff gebeten. Die Risiken werden mit denen einer Blinddarmoperation verglichen, also verharmlost. Denn es ist längst bekannt, dass die Folgen schwerwiegend sein können und von Gedächtnisverlust über Persönlichkeitsveränderungen bis hin zu schweren Sprach-, Lern- oder Motorikstörungen reichen. In der Akte findet sich keine Einwilligungserklärung. Ein späteres Schreiben des Jugendamts deutet jedoch darauf hin, dass eine Zustimmung erteilt wurde.
Das Jugendamt willigt mutmaßlich in die OP ein. 4 Monate später, am 30. Juni 1972, ist es soweit. Der 13-jährige Manfred liegt unter dem Skalpell. Mit einer feinen Sonde, die durch kleine Öffnungen im Schädel ins Gehirn eingeführt wird, zerstören die Ärzte durch den Einsatz von Wechselstrom gezielt Hirngewebe.
Und man dachte, dass jede Verhaltensweise im Gehirn irgendwo lokalisiert ist. Und wenn man dann eine bestimmte Stelle dann im Gehirn durchtrennt, dass dann eben diese Sexualität zum Beispiel so wie abgeschnitten wird.
Manfreds Fall macht sichtbar, wie eng Sexualität, Disziplinierung und Macht in diesen Institutionen verknüpft waren. Auf kindliches Verhalten, Neugier, Nähebedürfnis, körperliche Erregung reagierten Ärzte und Betreuungspersonal nicht mit Aufklärung oder Zuwendung, sondern mit Bestrafung und in manchen Fällen sogar mit gefährlichen Eingriffen ins Gehirn. Silvia Wagner.
Also es gab, sobald man das Verfahren entwickelt hatte, direkt auch Kritiker, die sagten, man operiert hier eigentlich gegen soziale Verhältnisse an. Also dass eben Menschen, die von der Norm abweichen in ihrem Verhalten, in ihrem Gehirn die entsprechenden Stellen zerstört werden sollten. Also die Menschen haben regelrecht ihre eigene Persönlichkeit verloren, weil entsprechende Strukturen im Gehirn zerstört wurden.
Genaue Zahlen, wie viele Kinder und Jugendliche solchen experimentellen Gehirn-OPs unterzogen wurden, konnten wir nicht finden. Zwar waren stereotaktische Amygdalotomien in der Bundesrepublik Deutschland nie ein gängiges Verfahren und wurden nur in angeblich besonders schweren Fällen durchgeführt, trotzdem, es gab sie. Auch der 13-jährige Manfred D. musste sie erleiden.
5. September 1972. Seit der Gehirnoperation hat Manfred sich körperlich stark entwickelt. Schambehaarung und Akne haben plötzlich und stark eingesetzt. Außerdem onaniert er 5 bis 6 Mal am Tag.
So steht es in Manfreds Akte. Offenbar hat die OP nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Also versucht man zusätzlich mit Medikamenten sein sexuelles Verhalten zu kontrollieren.
Er bekommt ab sofort eine SH-714. Gleichzeitig wird Neurozil von 4-mal täglich auf 3-mal täglich herabgesetzt.
SH-714, der Wirkstoff Cyproteronacetat, hemmt die männlichen Sexualhormone. An Manfred wird das Medikament getestet, denn zu diesem Zeitpunkt ist es noch gar nicht auf dem Markt. Erst im Jahr darauf bringt die Firma Schering das Hormonpräparat unter dem Namen Androcur heraus. Es sei das erste Mittel, das die Möglichkeit bietet, auf medikamentösem Weg einen krankhaft gesteigerten Sexualtrieb beim Mann zu dämpfen. So steht es in der Dokumentation zum Medikament von Schering aus dem Jahr 1982. In einem Artikel in der Fachzeitschrift Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie aus dem Jahr 1971 wird über die Anwendung in mehreren, namentlich nicht genannten Einrichtungen für Kinder und Jugendliche berichtet. Als Nebenerscheinungen werden psychophysisches Erschöpftsein mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit, vermehrte Ermüdbarkeit und depressive Verstimmungen genannt. Aber es gibt noch weitere starke Nebenwirkungen.
Es kann auch zur Gynäkomastie kommen, das heißt, das Brustgewebe kann wachsen. Es entstehen Brüste und man wusste damals nicht, wie reversibel diese Wirkung ist bei Jugendlichen, wenn da der Sexualtrieb unterdrückt wird oder die Produktion der männlichen Geschlechtshormone. Man wusste nicht, ob das nach Absetzen dann wieder reversibel ist. Und das ist ja im Prinzip ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte.
All das nahm man offenbar in Kauf, um den Sexualtrieb der Kinder und Jugendlichen zu unterdrücken. Obwohl die Wirkungsweise mehr als zweifelhaft war.
Es gibt also Berichte, dass nicht wirklich geholfen hat, weil die Sexualität ist nicht nur unbedingt hormonell bedingt, sondern es findet auch im Kopf statt, weil es auch um Macht geht zum Teil. Und das kann man mit solchen Präparaten gar nicht behandeln oder unterdrücken.
Androcur war nicht das erste Präparat, das man dafür an Heimkindern verwendet hat. Vor der Einführung im Jahr 1973 kommen Psychopharmaka zum Einsatz.
Bei kleineren Kindern hat man zum Beispiel Haloperidol eingesetzt. Das ist ja auch ein Neuroleptikum, aber das sediert eben auch. Und das hat man auch zur Triebhemmung bei Mädchen und Jungen eingesetzt. Man hat dann zum Beispiel gegen Präparate, ja gegen das Onanieren getestet, auch schon bei Kindern.
Jegliche Form von sexuellem Verhalten ist unerwünscht. Ganz besonders in Behinderteneinrichtungen. Silvia Wagner fand das im Rahmen einer wissenschaftlichen Aufarbeitung heraus. Sie war von der Rummelsberger Diakonie, einem Träger von Behinderteneinrichtungen in Bayern, in Auftrag gegeben worden. Menschen mit Behinderung galten damals entweder als sexuell neutrale Wesen, als ewige Kinder, oder man schrieb ihnen eine bedrohliche, unkontrollierbare Triebhaftigkeit zu. Teilweise halten sich solche Vorurteile auch heute noch. Beide Bilder hatten dieselbe Konsequenz. Menschen mit Behinderung wurde über lange Zeit das Recht auf Sexualität, Partner und Elternschaft abgesprochen. Dabei ist aber auch wichtig zu verstehen, die Grenze zwischen behindert und nicht behindert wurde damals anders gesetzt als heute. Wir erinnern uns. Auch Günther kam wegen seiner angeblichen Bildungsunfähigkeit in eine Psychiatrie. Aus heutiger Sicht völlig unverständlich. Und Thomas, Silvias Bruder, landete wegen eines vermeintlichen Entwicklungsrückstands und psychomotorischer Unruhe in einer Behinderteneinrichtung. Dabei hätte spezifische Förderung und Unterstützung vermutlich ausgereicht, um ihm eine normale Schullaufbahn zu ermöglichen. Man versuchte damals also, sexuelles Verhalten und auch sexuelle Übergriffe unter den BewohnerInnen durch Operationen und das Experimentieren mit neuen Medikamenten zu unterdrücken. Auch weil Sexualität als etwas Gefährliches galt, in kirchlichen Einrichtungen als Sünde. Daran erinnert sich auch Dirk Friedrich, einer der Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe. Er war in den 1950er und 60er Jahren in einem katholischen Erziehungsheim in Lippstadt im Osten von Nordrhein-Westfalen bei den Hedwig-Schwestern.
Die Nonnen, die haben grundsätzlich alles sexualisiert, was sie da erlebt haben. Und wehe, du hast in der Pause, du warst zu nah an dem Mädchen dran, weil du vielleicht mit dem Kieselstein gespielt hast.
Jedes Erkunden des eigenen Körpers, jeder Blick wird sanktioniert. Überall wird die Sünde gesehen. Unter dem Deckmantel von Moral und Reinheit entsteht so ein Klima aus Angst und Scham, in dem alles, was auch nur ansatzweise mit Sex oder sexueller Neugier zu tun haben könnte, im Keim erstickt wird. Egal, wie alt die Kinder sind.
Die Unterstellung, diese sexuellen Unterstellungen, das war so idiotisch, total überdreht. Du durftest zum Beispiel auf Toilette gehen. Ja. Wir hatten so eine Pinkelrinne und die Nonne stand, alle 2 Stunden stand die im Klo und sah zu, wie wir in die Rinne gepinkelt haben. Dass wir uns ja den Kopf geradeaus, nicht, dass du dem sein Piepelchen gesehen hast oder so, Kopf geradeaus. Und dann, wenn du mal ein großes Geschäft machen musstest, da stand die vor der Tür, hat auf die Uhr geguckt und alle 2-3 Minuten bist du endlich fertig? Du hättest dich ja anfassen können. So was hyperbescheuertes. Sexualität, diese Unterstellung ständig. Ich wusste bis zu meinem letzten Schuljahr nicht, was ist das, bis sich ein Junge an mir vergriffen hatte im Schlafzimmer und mir an den Penis gegangen ist.
Einerseits wird das Heim von ehemaligen BewohnerInnen als ein Ort beschrieben, an dem Sexualität unterdrückt wird. Trotzdem scheint sie immer präsent zu sein. Sie wird überall gesehen, selbst da, wo sie gar nicht ist. Das klingt erstmal nach einem Widerspruch, aber es gibt eine Erklärung.
Ich denke, ein psychologischer Mechanismus lässt sich da schon erkennen.
Julia Gebrande ist Professorin an der Hochschule in Esslingen. Seit 2022 ist sie Mitglied der unabhängigen Kommission des Bundes zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs.
Das haben wir im Prinzip ähnlich bei der Entwicklung von Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen, dass nämlich gerade das, was man versucht zu unterdrücken, besonders stark nach oben kommt. Und wenn ich jetzt zu Ihnen sagen würde, denken Sie jetzt nicht an einen rosaroten Elefanten, auch wenn Sie davor gar nicht auf die Idee gekommen wären, an einen rosaroten Elefanten zu denken, aber alleine durch das Verbot und weil unser Gehirn die Verneinung nicht kennt, also wenn ich sage nicht, dann funktioniert das nicht, sondern dann denkt man eben genau an das.
Laut Julia Gebrande gibt es aber noch einen anderen Grund, warum Kinder im Heim nicht weniger sexuell auffällig werden, sondern Sexualität sich ihnen in ihrem Alltag immer mehr aufdrängt.
Ich glaube, dass es auch viel damit zu tun hat, dass eine sexuelle Traumatisierung, die vielleicht selbst erlebt wurde, versucht wird, dann eben über bestimmte Mechanismen zu verarbeiten. Und so kommt es eben, wir sprechen in der Psychotraumatologie hier häufig vom sogenannten traumatischen Spiel, dass dann eben auch unter den Kindern oder Jugendlichen dann bestimmte sexuelle Handlungen nachgespielt wurden, um das Ganze zu verarbeiten oder dass eben auch sexualisiertes Verhalten eine Reaktion darauf sein kann, wenn so eine frühe Konfrontation mit Sexualität stattfindet.
Es gibt also mehrere Gründe für die extreme Kontrolle der Sexualität der HeimbewohnerInnen. Einerseits finden tatsächlich sexuelle Übergriffe statt. Andererseits und vielleicht noch wichtiger, spielt die übersteigerte Sexualmoral, von der Dirk Friedrich spricht, eine wichtige Rolle. Sie ermöglicht, dass eine Art Sumpf entsteht, aus Scham, rigiden Moralvorstellungen, Medikamenten und Schweigen.
Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich glaube tatsächlich, dass auch der Medikamentenmissbrauch sehr eng mit der sexualisierten Gewalt zusammenhängt, weil damit sozusagen auch eine Sedierung von den Kindern und Jugendlichen stattgefunden hat, was es wiederum leichter gemacht hat, sie auch sexuell zu missbrauchen. Wir wissen aus den Biografien, insbesondere der Heimkinder in den 50er, 60er bis hinein in die 70er Jahre, dass sie massive Formen von Missbrauch erlebt haben. Es gab auch einen religiösen Zwang, der sehr häufig ausgeübt wurde. Auch Zwangsarbeit war durchaus verbreitet. Also hier sehen wir eigentlich ein wirkliches Konglomerat von unterschiedlichsten Formen von Missbrauch, die häufig die Biografien dieser Menschen geprägt haben.
Wie aber kann es sein, dass das Heim scheinbar zu einem idealen Ort für Missbrauch geworden ist?
Hier wurde Sexualität komplett verteufelt. Sexualität war eine Sünde. Beispielsweise auch Selbstbefriedigung wurde absolut bestraft. Und gleichzeitig sind diese Institutionen wie Heime Institutionen, die wir mit Goffman als totale Institutionen beschreiben können. Das heißt, Institutionen, in denen alles zusammenfließt. Also an diesen Orten wird gemeinsam geschlafen, gemeinsam gegessen, gemeinsam gelernt, gemeinsam ja, der Nachmittag verbracht, Freizeitgestaltung. Es ist eigentlich fast unmöglich, diesem Ort zu entkommen. Und in dieser Atmosphäre entwickeln sich häufig ganz eigene Muster. Und das bietet eben auch den Boden für die Ausnutzung von Machtverhältnissen. Und diese Machtverhältnisse wurden in den Heimen auf unterschiedlichste Arten und Weisen ausgenutzt. Aber eine Form, die eben doch sehr häufig auch beschrieben wird, ist die Form der sexualisierten Gewalt.
Im Prinzip haben Erwachsene damit nahezu freien Zugriff auf Kinder und Jugendliche. Und wie wir schon in Folge 4 gehört haben, Ideologien aus der NS-Zeit wirken noch nach, in denen Menschen bzw. Kinder mit Behinderung als lebensunwertes Leben gelten.
Dass im Prinzip Erwachsene damit freien Zugriff auf Kinder und Jugendliche hatten. Und diese Kinder waren ja besonders entrechtet. Sie wurden in der damaligen Zeit auch wirklich ja, als rechtlos angesehen. Und daher hat es Tätern ermöglicht, auf diese Kinder Zugriff zu haben und letztendlich mit ihnen auch machen zu können, was sie machen wollen. Und das ging entweder, indem man als Betreuer in einer Kinder- und Jugendhilfe angeheuert hat. In der Heimerziehung waren die froh. Sie haben auch nicht mehr darauf geachtet, ob diese Person jetzt pädagogisch geeignet ist oder nicht. Wir wissen aber auch, dass es zum Teil auch Menschen aus dem Umfeld waren, wie HausmeisterInnen oder auch Ärztinnen und Ärzte.
Auch Silvia sieht diesen Zusammenhang aus geschlossenen Heimen, Medikamenten und sexualisierter Gewalt und erzählt mir während unseres Gesprächs, dass sie sogar gerade erst nochmal dazu recherchiert hat.
Wir haben jetzt zum Beispiel auch in unserer aktuellen Studie, in der neuen Studie für das Land Nordrhein-Westfalen ja auch Interviews geführt mit Betroffenen. Da haben ja einige davon berichtet, dass Medikamente zum Teil auch eingesetzt wurden, um diese sexuelle Gewalt durchführen zu können. Die wurden zum Beispiel sediert vorher, die Betroffenen, und dann wurden die Betroffenen zum Beispiel auch Tätern zugeführt. Also da gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang.
Sehr eindrücklich beschreibt der Betroffene, wie er und andere junge Menschen, vor allem Jungen, regelmäßig mit einem Chauffeur in einem Auto in ein Gebäude gebracht wurden, in dem sich unter dem Dach kleine Apartments befanden, die zu vermieten waren. Und da waren einige Herren, hauptsächlich kirchliche Personen, denen sie zugeführt wurden. Die Tabletteneinnahme erfolgte entweder vor der Autofahrt oder direkt vor Ort. Vor dem Missbrauch, so der Betroffene, wurden die Körper und Körperöffnungen der jungen Menschen mit Seifenlauge gereinigt. Für diese Form der sexuellen Gewalt außerhalb der Heimeinrichtung wurden nur gewisse junge Menschen ausgewählt, die als Loverboys für die Täter dienten.
Der Betroffene, von dem hier die Rede ist, kam Mitte der 1960er Jahre mit 12 oder 13 Jahren ins Franz-Sales-Haus. Eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Die Institution, in der auch Silvias Bruder war. Und sexuelle Gewalt fand laut der Studie auch im Franz-Sales-Haus selbst statt. Zum Beispiel durch einen sogenannten Dr. A. und dessen Sohn, der damals Mitte 20 war.
Auch diesen beiden Männern wurden der Betroffene und andere ausgewählte junge Menschen regelmäßig zugeführt. Der Betroffene berichtet, dass er zum Teil massivste sexuelle Gewalt durch Schwestern, durch den Heimdirektor F und durch den Heimarzt Dr. S erfahren hat. Für die sexuelle Gefügigkeit haben diese Kinder und Jugendlichen wiederum Vorteile erhalten, wie zum Beispiel Kinokarten oder Eintrittskarten für das Schwimmbad.
Wir haben das Franz-Sales-Haus kontaktiert. Das Referat für Öffentlichkeitsarbeit erklärt, dass sich das Haus seit 2010 intensiv mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt. Missbrauch und Medikamenteneinsatz seien gemeinsam mit ehemaligen Heimkindern und externen ExpertInnen aufgearbeitet worden. Ziel sei es gewesen, den Betroffenen zuzuhören, ihr Leid anzuerkennen und die Strukturen zu benennen, die Missbrauch ermöglichten, um dann daraus Konsequenzen für Prävention heute zu ziehen. Als ich anfange, mich stärker mit dem Thema Sexualität im Kontext Heim auseinanderzusetzen, stoße ich schnell auf einen weiteren Widerspruch. Einerseits versuchen die Betreuenden, jegliche Form der sexuellen Äußerung der Insassen zu sanktionieren, zu unterdrücken. Doch gleichzeitig scheinen sie zu übersehen oder vielleicht sogar bewusst zu ignorieren, was hinter ihrem Rücken an Übergriffen passiert.
Es ist auch nicht darauf dann geachtet worden oder das zu unterdrücken. Also wenn die Älteren die Jüngeren missbraucht haben, die wussten das zum Teil, die Betreuenden, und die sind da nicht eingeschritten, sondern gut, das ist jetzt so eine Interpretation, aber das war eben auch für die Betreuenden gut, wenn es da so eine Hierarchie gab unter den Kindern und Jugendlichen, dann hatten die es auch einfacher, die Betreuenden.
Mit den Betroffenen über diesen Teil ihrer Erfahrungen zu sprechen, war auch für mich nicht einfach. Scham, Gewalt, der Verlust jeder Kontrolle, all das gehört zu ihrem Trauma. Und all das spielt auch im Zusammenhang mit den Medikamententests eine Rolle. Auch an Silvia geht das nicht spurlos vorbei.
Die ganzen Recherchen, die Aufarbeitung, die vielen Gespräche mit Betroffenen, die Schicksale, das ist natürlich schon sehr belastend.
Doch jetzt, nach Jahren der Recherche, nach endlosen Stunden in Archiven, zwischen alten Akten und vergilbten Protokollen, beginnt sich für Silvia das ganze Bild zu zeigen. Kinder wurden sediert, Ihnen wurden starke Psychopharmaka verabreicht, auch zu Testzwecken und noch vor der Marktzulassung. Ihre Ruhigstellung wurde ausgenutzt, um sie besser kontrollieren zu können und auch, um sie gefügig zu machen. Für Silvia ist klar, sie muss handeln. Sie muss das, was sie herausgefunden hat, öffentlich machen. 2016 ist es soweit. Ihr erster Artikel erscheint. Und zum ersten Mal nach all den Jahren des Schweigens wird in Teilen von Deutschland hingehört. Das war die fünfte Folge unserer achteiligen Serie Versuchslabor Kinderheim. Von mir, Ilona Troller. Redaktionelle Mitarbeit Anouk Millet, Lena von Holt, Martin Schneider, Jack Butcher und Robert Nicholson. Musik, Sounddesign und Mischung Volker Pannes. Faktencheck Laura Mattausch und Katrin Krautwasser. Redaktion Lisa Steck und Wolfgang Schiller. Versuchslabor Kinderheim ist eine Produktion von Whistledown Productions für den Deutschlandfunk 2026. Diese und auch alle anderen Folgen findet ihr in der Deutschlandfunk-App. Wie gefährlich ist eigentlich die Strahlung beim Röntgen, beim CT oder MRT für uns? Vor allem beim CT ist man aber wohl besonders viel Strahlung ausgesetzt. Und es kursieren sogar Studien, dass CT Krebs auslösen würde. Was ist da dran? Und wie sehr schaden uns die Scans wirklich? Der Podcast Quarks Daily vom WDR beschäftigt sich in der Folge Röntgen, CT, MRT mit diesen Fragen. Wissenschaftlich gut recherchiert und einfach erklärt. Jeden Tag gibt es bei Quarks Daily eine neue Folge. Zum Beispiel darüber, ob alte Medikamente wirklich schlecht werden können oder auch, ob KI unsere Meinung manipulieren kann. Zu hören in der ARD-Audiothek.